da ist dieses klitzekleine jüdische Land, das umzingelt ist von Feinden, das umzingelt ist von so wahnsinnig vielen Menschen, die nichts lieber tun würden, als dieses kleine Land dem Erdboden gleichzumachen. Und was dieses kleine Land braucht, ist zu wissen, dass es nicht alleine ist. Dieses klitzekleine Land Israel muss wissen, dass da ein großer Bruder ist oder vielleicht auch kein großer Bruder, aber vielleicht ein Partner auf irgendeine Art und Weise, der schützend den Arm um die Schulter legt und der sagt, im Zweifelsfalle bin ich da. Hallo, ich bin Tom David Frei, Filmemacher, freier Journalist und Content Creator. Heute geht es um die Frage, ob die israelisch-amerikanische Freundschaft gefährdet ist. Und ob sich Israels militärische Absicherung und einziger Freund im UN-Sicherheitsrat abwendet. Wie ernst sind Präsident Bidens Drohungen, Israel Waffenlieferungen vorzuenthalten? Und was muss Israel aus den aktuellen Verschiebungen lernen? Hören wir rein. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg lebten die meisten Juden entweder in Europa oder aber in Nordafrika, dem Nahen Osten und in dieser Region. Rund 60-70% aller Juden der Zeit sollen also in diesen zwei Zentren der Welt gelebt haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sah das Ganze dann anders aus. Nur rund 10% aller Juden lebten dann nur noch in Europa. Und die meisten Juden verteilten sich mit der Zeit entweder nach Amerika oder aber nach Israel, weil sie einerseits Europa verließen und andererseits, weil sie gerade auch in der arabischen Welt vertrieben wurden. Das heißt, die Juden, die einst vielleicht im Irak oder in Ägypten oder in Algerien oder in Tunesien gelebt haben, denen nach der Staatsgründung Israels dann das Leben sehr schwer gemacht wurde, die dann allesamt vertrieben wurden, die gingen eben nach Israel. Und seither ist es so, dass das Judentum sich wirklich ganz stark auf eben zwei Länder verteilt. Zum einen ist das eben der Staat Israel und zum anderen sind das die Vereinigten Staaten. In Europa ist das Land mit dem größten Anteil an Juden Frankreich, aber der Anteil ist verschwindend gering. Also wir können in Europa einfach nicht mehr sagen, dass das Judentum eine signifikante Rolle spielt, einfach weil es dafür zu wenig Juden gibt, die in Europa leben. Jetzt gerade im Konflikt mit der Hamas zeigt sich, dass der wahrscheinlich größte und stärkste Partner Israels, die Vereinigten Staaten von Amerika, dass dieser Partner sich distanziert. Wir erleben, dass Joe Biden, der Präsident, damit droht, Waffenlieferungen auszusetzen, was natürlich in akuten Kriegszeiten eine massive Drohung ist. Und die Frage ist jetzt, wo kommt das her? Könnte das zu einem dauerhaften Bruch führen? Was macht das auch mit der israelischen Gesellschaft? Und zu diesem Thema habe ich immer schon ganz interessante Gespräche geführt, weil ich mich schon in der Vergangenheit mit vielen Israeli im Besonderen darüber auseinandergesetzt habe, ob diese Freundschaft mit Amerika auch eine Abhängigkeit geschaffen hat und ob es eine gesunde Abhängigkeit ist oder ob es eine ist, an der man im Zweifelsfalle arbeiten sollte und die in einer schweren Stunde vielleicht auch zu einem Messer werden könnte, das einem in den Rücken gesteckt wird. Ich glaube, um das israelisch-amerikanische Verhältnis und um das, was sich da jetzt gerade abspielt und verändert, besser einschätzen zu können, ist es essentiell, sich ein bisschen zumindest mit der moderneren Geschichte zu befassen. Als Israel 1948 ausgerufen wurde, da waren es die Vereinigten Staaten, die die neue Regierung, glaube ich, innerhalb von 11 Minuten nach der Verkündigung anerkannten. Deutschland brauchte dafür deutlich länger. Deutschland hat Israel nicht 48 anerkannt, sondern ich glaube, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 1965. Gleich von Beginn an standen die Vereinigten Staaten von Amerika an der Seite Israels. Allerdings war es eher eine, man könnte sagen, lose Partnerschaft, weil man ja auch in Amerika nicht wissen konnte, wohin Israel sich letzten Endes entwickeln würde. Und erst im sogenannten Sechstagekrieg, also im Jahr 1967, wurde dann das israelisch-amerikanische Bündnis wirklich greifbar. Das hatte ganz pragmatische Gründe und nicht etwa, wie viele Verschwörungstheoretiker behaupten, weil in Amerika die Juden irgendwas kontrollieren. Nein, es waren ganz pragmatische Gründe. Und zwar schlugen nämlich die Israeli oftmals auch mit amerikanischen Waffen die Waffen der Sowjets. Und vor allen Dingen schlugen sie nicht nur die Waffen und die Waffensysteme der Sowjets, sondern sie schlugen auch die Partner der Sowjets in der Region, da die Sowjets natürlich eine ganz große Präsenz im arabischen Raum immer inne hatten. Und da ja der Kalte Krieg tobte, war es dann auf einmal für Amerika einfach aus geostrategischen Gründen klar, dass man in Israel, wenn man es sich denn zum Partner macht, wirklich auch strategische Vorteile sich sichern kann. Und das tat Amerika dann auch und begann dann nach diesem Sechstagekrieg wirklich intensiv mit Israel zusammenzuarbeiten. Und das, obwohl Israel kein NATO-Mitglied und obwohl es auch nicht einmal eine Sicherheitsgarantie für Israel gibt, für Israels Sicherheit, wie sie zum Beispiel für Japan besteht. Das heißt, Israel ist eines der ganz wenigen Länder, das sehr nah an Amerika dran steht, ohne letztlich irgendwelche Garantien von Amerika zu haben. Der nächste Krieg, der dann wirklich dafür gesorgt hat, dass das amerikanisch-israelische Verhältnis sich stark weiter gefestigt hat, war der Yom Kippur-Krieg. Das Yom Kippur-Fest, das ist der heiligste Feiertag im Judentum. An diesem Tag im Jahr 1973 überfielen arabische Staaten mal wieder den jüdischen Staat. Und es war wirklich eine Situation, die so angespannt war, dass die damalige israelische Regierungschefin Golda Meir über Selbstmord nachdachte, der Verteidigungsminister an Plänen arbeitete, die Kämpfe aufzugeben, die weiße Flagge zu hissen. Es war also wirklich eine Situation, in der Israels Überleben am seidenen Faden hing. Und in dieser kritischen Situation, als Israel einfach völlig überrascht war und als den Israeli dann auch die Waffen ausgingen in einem Moment, in dem die Syrer einerseits und die Ägypter andererseits nach Israel strömten, in dieser Situation dann bot Amerika Hilfe an. Nixon schickte also Waffen, dringend benötigte Waffen nach Israel, während die Sowjets beispielsweise in Ägypten ebenfalls mit der Aufrüstung des Feindes halfen. Also auch hier sehen wir ganz klar, auch im Yom Kippur-Krieg hatten diese beiden Großmächte, die Sowjets auf der einen Seite und Amerika auf der anderen Seite, ihre jeweiligen Interessen. Aber auch Amerika griff erst einige Tage ein, nachdem der Konflikt schon andauerte. Und es gibt da dieses berühmte Zitat, und ich zitiere das jetzt völlig frei, wo aus der Administration der Amerikanischen gesagt worden sein soll, wir wollen Israel bluten lassen, aber auch nicht zu viel. Und als man dann eben beschloss, Israel unter die Arme zu greifen, als das Land wirklich kurz vor seiner Auslöschung stand, da war es dann doch interessant, wenn auch nicht überraschend, dass mehrere europäische Länder ihren Luftraum für die amerikanische Unterstützung schlossen. Das waren unter anderem Spanien und Frankreich. Frankreich hatte zu diesem Zeitpunkt eine dezidiert anti-israelische Regierung und eine, die sehr, sehr stark mit der arabischen Welt zusammenarbeitete. Und Amerika hatte dann entsprechend wirklich große Probleme, die Waffen, die man Israel zur Verfügung stellen wollte, auch dorthin zu bekommen. Und selbst Deutschland unter Willy Brandt stellte sich 1973 quer und man mokierte sehr stark, dass Waffen, also amerikanische Waffen, die in Deutschland stationiert waren, dass die abgezogen werden sollten und nach Israel verbracht werden sollten. Und das, obwohl eben die Existenz Israels wirklich am seidenen Faden hing. Nichtsdestotrotz hat Nixon dann die Waffen nach Israel geschickt und Israel konnte dann die Situation militärisch drehen. Israel ging siegreich aus diesem überfallartigen Krieg hervor. Und spätestens also seit 1973, seit dem Yom Kippur-Krieg, sind Israel und Amerika als ganz klare und starke Verbündete anzusehen. Nicht etwa wie Deutschland, ein Land, das im Zweifelsfalle Öllieferungen stellt, über die Solidarität oder über die Kooperation oder über die Sicherheitsinteressen mit einem Partner. Die USA und Israel standen seit jeher ziemlich unverbrüchlich seit an seit. Interessant ist im aktuellen Kontext auch, dass Israel zumeist jetzt gerade in der Neuzeit besser dasteht, wenn im Weißen Haus ein Republikaner sitzt und nicht etwa ein Demokrat. Es war Barack Obama, der, ich glaube, es war die allerletzte UN-Resolution, die verabschiedet wurde, während er noch Präsident war. Da ging man dann Israel massiv an und, was untypisch ist, die USA haben Israel nicht mehr gedeckt. Die USA haben also ihr Veto, das sie hätten einlegen können, um Israel zu schützen, nicht eingelegt und haben dann somit zugelassen, dass Israel vor der Welt gerügt, bloßgestellt und gebunden wurde. Und das Verhältnis von Demokraten zu Israel ist auch deshalb schwierig, weil man manchmal das Gefühl hat, dass die Demokraten die Psychologie, die in Israel herrscht, nicht so gut verstehen. Die Psychologie wäre einfach, da ist dieses klitzekleine jüdische Land, das umzingelt ist von Feinden, das umzingelt ist von so wahnsinnig vielen Menschen, die nichts lieber tun würden, als dieses kleine Land dem Erdboden gleichzumachen. Und was dieses kleine Land braucht, ist zu wissen, dass es nicht alleine ist. Dieses klitzekleine Land Israel muss wissen, dass da ein großer Bruder ist oder vielleicht auch kein großer Bruder, aber vielleicht ein Partner auf irgendeine Art und Weise, der schützend den Arm um die Schulter legt und der sagt, im Zweifelsfalle bin ich da. Und daran ist Präsident Obama gescheitert, der mit vielleicht einer sehr eurozentristischen Sicht der Dinge an den Nahostkonflikt herangegangen ist und dann direkt damit dafür gesorgt hat, dass Israel sich alleine und isoliert gefühlt hat und letztlich ging es dann nicht mehr vorwärts und Barack Obama konnte keine wirklichen Fortschritte in Nahost erzielen. Ganz anders Donald Trump. Als Donald Trump ins Präsidentenamt gewählt wurde, beschloss er beispielsweise im ersten Jahr seiner Amtszeit die US-Botschaft von der Küstenmetropole Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das war ein ganz, ganz starkes Zeichen dafür, dass man das Existenzrecht Israels nicht nur grundsätzlich anerkennt, sondern auch, dass man anerkennt, wer 1967 wen überfallen hat. Denn 1967, wir erinnern uns alle, da war ja der Krieg und Ost-Jerusalem wurde dann, nachdem Israel sich verteidigte und sich erfolgreich verteidigte, von Israel übernommen. Und aus diesem Grund haben die allermeisten Länder ihre Botschaften in der Küstenstadt Tel Aviv, wo sie einfach sich politisch enthalten können. Und ich würde es mal so sagen, eher die Freunde Israels, die haben ihre Botschaft in Jerusalem. Im Moment denken auch Argentinien und die Niederlande darüber nach, ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen. Aber nichtsdestotrotz, Donald Trump hat also verstanden, ich muss Israel zeigen, ich stehe an eurer Seite und dann kann man vorwärts kommen. Und das funktionierte auch. Donald Trump hatte, ob man ihn nun mag oder nicht, er hatte wirklich große Erfolge im Mittleren Osten vorzuzeigen. Die Abraham Accords, die stehen dafür Spalier. Er hat also dafür gesorgt, dass mit Methoden, die letztlich einfach die... Das Problem ist oftmals folgendes. Die großen Institutionen, die Vereinten Nationen zum Beispiel, die stagnieren. In den Vereinten Nationen, die immer sehr neutral klingen, laufen die Dinge in der Regel nicht wahnsinnig neutral ab. Stattdessen laufen die Dinge oftmals demokratisch ab. Was natürlich problematisch ist, wenn man sich vor Augen führt, dass da nur ein jüdischer Staat ist und eine ganze Masse an Staaten, die Israel hasst, dann ist es immer klar, wer zum Abendbrot gegessen wird. Und andererseits gibt es dann eben da immer wieder diese, ich sage mal, Bündniswahlentscheidungen. Das heißt, Russland und China blockieren das eine und die USA blockieren das andere. Und das unabhängig davon, wie die Faktenlage ist. Das ist einfach traurig. Und was man in Nahost immer wieder gesehen hat, ist, dass es hilft, sich mit den lokalen Playern mehr auseinanderzusetzen als mit diesen internationalen Organisationen, als mit diesen Großmächten, die dann im Zweifelsfall eben nur an die eigene Situation denken und denen vielleicht auch im Zweifelsfall ein Konflikt vor Ort aus irgendeinem Grund lieber ist als ein pragmatischer Frieden. In der Vergangenheit gab es zwei Friedensschlüsse, das war mit Jordanien und mit Ägypten. Und man kann schon sagen, dass, obwohl die USA mit federführend waren, aber es gerade die Gespräche im Hintergrund waren, einfach unter den lokalen Kräften, unter den lokalen Anführern, die dafür gesorgt haben, dass man da Fortschritte machen konnte. Es waren also eben nicht die Vereinten Nationen und es war auch nicht das europäische Appeasement, die jemals im Nahen Osten irgendeinen Fortschritt erzielen konnten. Und Donald Trump wusste das und er hat hinter den Kulissen geleitet durch Jared Kushner, viele Gespräche führen lassen. Er hat die mächtigen Menschen der Region zusammengebracht und er hat für einen Wahnsinnsfortschritt gesorgt, den so kein Präsident vor ihm und bisher auch kein Präsident nach ihm wieder erreichen konnte. Und damit hat er Israel natürlich signalisiert, wir stehen an eurer Seite, alles ist gut. Dann allerdings kam Joe Biden und mit Joe Biden kam das Afghanistan-Debakel. Das Afghanistan-Debakel, und ich weiß, ich muss hier an vielen Stellen viel historisch ausholen, aber das gehört jetzt alles zu dieser einen wichtigen Geschichte dazu. In Afghanistan, ob man sich da hätte zurückziehen sollen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Art und Weise, wie Joe Biden die Kräfte, die NATO-Kräfte abgezogen hat aus Afghanistan, das war verheerend. Niemals hätten die Bilder entstehen sollen, auf denen zu sehen ist, wie Afghanen von startenden US-Flugzeugen runterfallen. Und mittlerweile, also kurz nach dem Abzug der Truppen, ist die Situation in Afghanistan wieder so schlimm, dass junge Mädchen, kleine Mädchen an alte Männer verkauft werden und dass Frauen jegliche Rechte entzogen wurden, ebenso wie Journalisten und Menschenrechtlern. Es ist eine ganz, ganz schlimme Situation, die Joe Biden da angerichtet und hinterlassen hat. Und mit dieser Aktion hat er natürlich auch bewiesen oder der Welt zumindest angedeutet, dass Amerika angeschlagen und geschwächt ist. Angeschlagen im Sinne dessen, dass man sagt, wir fangen vielleicht einen Konflikt an, aber wir bringen ihn im Zweifelsfall nicht zu Ende, wenn nämlich die Stimmung zu Hause kippt. Und dann kam es zum 7. Oktober 2023. Und an diesem 7. Oktober 2023, als Israel so wahnsinnig brutal überfallen wurde von den aus Teheran geleiteten Terroristen der Hamas, als also die Terroristen Frauen die Brüste abgeschnitten haben, als sie Menschen lebendig verbrannt haben, als sie Menschen lebendig verstümmelt haben und das oftmals unter großem Jubel der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza, da war es Joe Biden, der verstanden hat, was Israel brauchte. Es war Joe Biden, der eine riesige Flotte an US-Schiffen sofort in die gesamte Region geschickt hat, vom Mittelmeer bis ins Rote Meer etc. Er hat das gesamte Gebiet umstellt und hat den Israeli gesagt, denn am Anfang wusste man ja wirklich nicht, wie das Ganze ausgehen würde. Es war ein bisschen wieder das Gefühl, einen neuen Yom Kippur-Krieg zu erleben. Man wusste nicht, wenn jetzt auch noch die Nordgrenze explodiert, ob es dann Israel morgen überhaupt noch gibt. Ich war ja da, kurz nachdem der 7. Oktober sich ereignete. Ich habe das ja noch gespürt, diese Wahnsinnsangst, die jetzt so ein bisschen abnimmt. Und Joe Biden war da. Joe Biden hat gesagt, ich stehe an eurer Seite. Joe Biden hat ganz fest den Arm um die Schultern Israels gelegt und hat gesagt, wenn jetzt der Iran kommt, ganz egal, ob der Iran direkt kommt, ganz egal, ob der Iran durch die Hamas kommt oder ganz egal, ob der Iran durch Proxys wie Hezbollah oder die Houthis kommt. Ich bin da und ihr seid nicht alleine. Und das war ganz wichtig. Das war ganz, ganz enorm psychologisch wichtig. Klar war, dass man sich nicht verlassen konnte auf die schönen Worte aus Europa. Das war, glaube ich, den meisten Israeli klar von vornherein. Die vielen Lippenbekenntnisse, die natürlich auch jetzt wieder gekippt sind, beispielhaft dafür steht die Außenministerin Annalena Baerbock, die auch gerade auf Instagram gepostet hat, was ihr das Wichtigste ist. Also sie hat wirklich das Wichtigste benannt. Und das ist, glaube ich, gewesen, das Leid der Palästinenser abzumildern. Das war nicht Israels Sicherheit. Das war nicht eine Rückholung der Geiseln. Die Lippenbekenntnisse aus Europa, und das weiß man, auf die kann man sich im Zweifelsfalle nicht verlassen. Aber auf Amerika konnte man's. Und das sogar auf den Demokraten Joe Biden. Jetzt allerdings tobt der Krieg schon relativ lange. Und die Situation hat sich auf eine Art und Weise zugespitzt, dass man sagen kann, sie wird für Joe Biden immer brenzliger. Warum? Weil der Krieg so lange andauert und es fehlen einerseits die Fortschritte. Das heißt, es fehlt einerseits die Zerstörung der Hamas. Andererseits kommen auch die Geiseln durch diese Kämpfe nicht frei, was auch in Israel für großen Zwist sorgt, für viele Gespräche, für viele Demonstrationen und für viel Streit. Aber andererseits dreht die Linke in Amerika ziemlich auf, die ja wirkliche Bande mittlerweile hat zu Islamisten weltweit. Man geht nicht auf die Straße, eben wenn in Afghanistan junge Mädchen verkauft werden. Aber wenn Israel sich wehrt, dann protestiert man. Wenn Hamas einen Genozid begeht in Israel am 7. Oktober, dann gehen am nächsten Tag Menschen an den Times Square in New York City und feiern. Und wenn dann Israel zurückschlägt und wenn Israel wirklich probiert, so präzise wie möglich vorzugehen und natürlich viele Menschen umkommen, weil die kriegerische Strategie der Hamas so menschenverachtend ist, dass man die eigene Bevölkerung nicht nur als Schutzschilde nutzt, sondern man möchte, dass möglichst viele auch umkommen, damit man natürlich Israel weiter isolieren kann, Dann allerdings gehen dieselben Menschen, die geschwiegen haben oder sich sogar für genozidale Terroristen eingesetzt haben, dann gehen sie auf die Straße und verdrehen das Wort Genozid und sagen dann auf einmal, Israel würde einen Genozid begehen. Was allen Tatsachen entbehrt. Was völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Was dem Wort Genozid jeden Wert raubt. Und Joe Biden allerdings ist da jetzt mittlerweile ganz schön unter Druck. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum droht Joe Biden jetzt gerade damit, Waffenlieferungen zurückzuhalten? Wie kam es dazu? In Amerika ist das Thema ziemlich aufgebauscht, wurde großmedial rauf und runter diskutiert, in Europa weniger. Aber in Israel vor allen Dingen, da hat das wirklich einen Knacks verursacht. Man hat wirklich gemerkt, dass dieser Arm, der um die Schultern gelegte Arm Amerikas, dass dieser Arm sich vielleicht so ein bisschen zurückgezogen hat. Und wir alle wissen, es geht vor Ort nur voran, wenn Israel weiß, es ist nicht alleine, umringt von all seinen Feinden. Und jetzt, obwohl Amerika Israel wirklich groß ausgestattet hat, obwohl Joe Biden Israel wirklich zur Seite stand, obwohl Israel nach wie vor völlig unabhängig davon, ob sie jetzt diese eine Waffenlieferung bekommen oder nicht, Israel kann sich verteidigen, voll und ganz. Die Arsenale sind aufgefüllt und eventuell nötig wären weitere Waffenlieferungen, nur wenn jetzt der Krieg eskalieren würde, beispielsweise an der Nordgrenze mit dem Proxy Hezbollah. Das heißt, eigentlich ist Israel strategisch nicht getroffen. Und eigentlich könnte man auch sagen, vielleicht hat Joe Biden ja auch einen Punkt. Er fordert von Israel seit langer Zeit, eine echte Strategie vorzulegen. Und die lässt die aktuelle israelische Regierung missen. Natürlich hat es Netanyahu auch nicht leicht. Er kann es niemandem recht machen. Da ist einerseits die UN, dann ist da die EU, dann sind da die Vereinigten Staaten. Dann hat er aber auch ein Volk, das sagt, du kannst diesen Krieg auf keinen Fall stoppen, solange nicht die Geiseln zurück sind, auf der einen Seite. Und die andere Seite sagt, no matter what, ganz egal, was auch immer passiert, du musst jetzt die Hamas zerstören, denn ansonsten werden sie, wie sie es ja auch selbst ankündigen, Pogrome und genozidale Überfälle wiederholen. Niemand möchte also jetzt in Netanyahus Schuhen stecken. Was man ihm aber trotzdem attestieren muss, ist, dass eine gewisse Planlosigkeit ersichtlich ist. Der Krieg dauert schon lange über 200 Tage an und die Geiseln kommen nicht frei. Und die Bataillone der Hamas könnten in Rafah sein. Sie könnten sich aber auch, wenn man vielen Medienberichten, gerade auch aus Israel traut, sie könnten sich auch schon wieder verzogen haben aus diesem Gebiet. Und Joe Biden hat letztlich gesagt, Bibi, leg mir einen Plan vor und zeig mir, wie du das in Rafah schaukeln willst. Und darauf ist Netanyahu nicht richtig eingegangen und letztlich hat Biden dann jetzt eine Konsequenz daraus gezogen. Und trotzdem ist diese Konsequenz, die vielleicht strategisch sinnvoll erscheinen mag, trotzdem ist diese Konsequenz problematisch, weil sie natürlich bei Hamas und Hezbollah und Houthis, vor allen Dingen aber in Teheran, signalisiert, dass der Arm um Israels Schulter eben nicht zwangsweise dort liegt. Dass, wenn man ein bisschen einen Keil zwischen die beiden treibt, dass es auch dazu führen kann, dass da etwas zerbricht. Dass man das jetzt auch nicht zu schwarz malen sollte, das zeigt ja, dass Joe Biden gerade wieder eine neue Waffenlieferung in Höhe von, ich glaube, rund 1 Milliarde US-Dollar bereitstellt für Israel. Aber es sind eben gerade auch die politischen Symbole, die man in die Welt sendet. Es sind eben die Zeichen, die man in die Welt sendet. Und das Nicht-Verstehen, warum Netanyahu sagt, wir müssen nach Rafah hinein, das ist auch schwierig. Und es ist für viele natürlich so, die sich nicht mit dem Nahostkonflikt befassen, dass wenn man nicht einmal verstehen möchte, was 1948 passiert ist, wenn man nicht verstehen möchte, was 1967 und 73 etc. passiert ist, dann kann man doch nicht hingehen und den Leuten erklären, was mit der Philadelphia-Line oder der Philadelphia-Linie es auf sich hat. Das ist praktisch der Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten. Und der liegt eben bei Rafah und Israel möchte den wieder kontrollieren, weil man natürlich die Sorge hat, dass dort an der Grenze ein großer Waffenschmuggel herrscht. Aber man hat auch die Sorge, dass Terroristen, vielleicht Bataillone ganze oder dass vielleicht auch die Geiseln nach Ägypten geschmuggelt wurden und dort von irgendwelchen terroristischen Gruppen übernommen wurden und dass die, dass der Zugriff auf die Geiseln schwindet. Es ist also eine wirklich unübersichtliche Situation und Joe Bidens Reaktion zu Beginn des Krieges, sich ganz konsequent an die Seite Israels zu stellen, das hat ja auch dazu geführt, dass der Konflikt wirklich nicht eskaliert ist am Anfang. Man spricht ja davon, ich habe die Pläne nicht selbst gesehen, aber dass Hezbollah eigentlich auch mit attackieren wollte. Zumindest kam es dazu nicht, ob es diese Pläne jetzt gab oder nicht. Und das eben, weil die USA sich ganz sicher und direkt hinter Israel stellten. Und jetzt in der Sekunde, in der die USA eben andeuten, und es ist nicht mehr als ein Andeuten, man muss es auch nicht überdramatisieren, aber in der Sekunde, in der die USA jetzt andeuten, diesen schützenden Arm von Israels Schulter zu heben, da spitzt sich die Lage zu. Man bemerkt es. Man braucht nur in die Raketenwarn-App zu gucken. Im Norden steigt die Anzahl des täglichen Beschusses immens an. Hamas feiert, Hamas geht davon aus, politisch überleben zu können. Und letztlich, wenn jetzt die Kämpfe eingestellt werden sollten, dann wissen wir alle, was das bedeutet. Dann wird es jetzt einige Jahre Ruhe geben, in denen Hamas weiter Gelder, die für die Zivilbevölkerung gedacht sind, ausnutzen wird, um wieder Waffen sich zu besorgen, wieder neue Tunnel oder was weiß ich was zu buddeln, zu graben, zu bauen. Und dann wird dieser Konflikt weitergehen. Wo das amerikanisch-israelische Verhältnis hinführt, das weiß man nicht. Was passieren wird, wenn Donald Trump wiedergewählt werden sollte? Man könnte zumindest spekulieren darauf, dass Donald Trump Israel generell auch positiv gesinnt ist, wohlgesinnt ist. Man könnte auch davon ausgehen, dass es in der Amtszeit Trumps nicht zu einer großen Eskalation kommt, alleine weil man Donald Trump vielerorts so schlecht einschätzen kann, wohingegen man Joe Biden für tendenziell schwach hält. Es ist aber alles offen. Was man nur sagen kann, ist, Israels große Abhängigkeit von den USA, die ist jetzt bemerkt worden. Wir in Europa haben das ja schon gemerkt. Wir haben es gemerkt, als Donald Trump uns damals gedroht hat und gesagt hat, die NATO wäre obsolet. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Da haben wir gemerkt, was das heißt, wenn Amerika auf einmal zu uns sagt, nö, macht mal selber. Und Israel merkt das jetzt auf eine existenzielle Art und Weise noch viel mehr. Und das, obwohl Amerika immer noch an der Seite Israels steht. Aber die Andeutungen von Joe Biden, gewisse Informationen an Israel nur dann rauszurücken, wenn Israel die militärische Strategie anpasst, das ist natürlich für Israel auch ein Warnsignal, sich in Zukunft unabhängiger zu machen. In Zukunft vielleicht besser entweder zu diversifizieren, woher man seine Waffen bekommt, oder aber dafür zu sorgen, dass man mehr davon in Eigenregie herstellt. Denn wenn Premierminister Netanyahu sagt, im Zweifelsfalle werde man sich mit den Fingernägeln verteidigen, dann ist das natürlich ein großes Bild, das er damit zeichnet. Und es mag auch nicht falsch sein. Aber bevor Israel mit Fingernägeln kämpft, könnte es ja nochmal den Fokus darauf legen, sich von Amerika etwas unabhängiger zu machen, die Waffenherstellung im eigenen Land auf einem höheren Niveau zu betreiben, mehr zu diversifizieren, gerade auch mit Partnern wie Indien und dann letzten Endes trotzdem die Freundschaft mit Amerika nicht schleifen zu lassen, nicht reißen zu lassen und diese Kraft im UN-Sicherheitsrat auch weiterhin an der eigenen Seite zu wissen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Teile jetzt den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten, damit mehr Menschen von den Themen erfahren, die dir wichtig sind. Damit unabhängiger Journalismus auch wirklich unabhängig bleibt, ist deine Mithilfe gefragt. Eine kleine monatliche Spende hilft, den Podcast und alle anderen Inhalte am Leben zu erhalten. Für freien und unabhängigen Journalismus. Alle Informationen und einen Link findest du in den Shownotes oder auf der Website in der Rubrik Unterstützen. Vielen Dank.